Ja, CT passt es. CCC. Also. Okay, also liebe Zuhörer, auch an den Geräten zu Hause, ich begrüße euch zum CCC-Vortrag vom November 2016. Und heute sind mehrere Kurzvorträge geplant. Einer von denen ist Battle of selber geschriebene Programmiersprachen. Das Battle hat sich etwas eingedampft, weil nicht mehr so viele Teilnehmer mitmachen, also nur noch einer. Der Gewinner steht fest. Nee, wir machen das einfach ein bisschen pazifistisch jetzt. So, einfach nur selber geschriebene Programmiersprachen. Was ich jetzt erzählen werde, ist erstmal so ein bisschen was Allgemeines über Programmiersprachen. Da werdet ihr wahrscheinlich als Informatikstudenten deutlich mehr wissen als ich als alter Mathematiker. Dann, wie man so üblicherweise aus Versehen eine Programmiersprache schreibt, was wahrscheinlich auch schon die meisten wieder nachvollziehen können. Also bei mir passiert es ständig. Also zumindest, wenn man die Programmiersprache so definiert, wie ich das nachher machen werde. Dann will ich da sozusagen ein kleines Bonbon vorstellen, das auch die Ursache für den Vortrag war, nämlich eine Programmiersprache, die aus Versehen verteilt ist. Also meistens so selber geschriebene Programmiersprachen sind ja so, ich bastle jetzt auf meinem PC irgendwas und der soll dann halt irgendwas automatisieren, was ich nicht unbedingt gerne immer von der Kommandozeile eingebe. Das war sozusagen. Ja, bei mir ist noch da. Ja, jetzt ist er da. Ach, okay, ich muss immer Stereo wischen. Genau, und dann, das ist eben dann mein Beispiel heißt Kalender. Das ist auch ein Kalender. Da werde ich dann so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, wie der so entstanden ist über die Jahre, Jahrzehnte, was für aktuelle Eigenschaften er hat. Also man kann damit verteilt programmieren, aber dadurch, dass der eben sehr historisch gewachsen ist, sind manche Sachen echt mühsam. Er macht Sachen verteilt deutlich anders als so die üblichen verteilten Kandidaten. Aber ich werde auch ein bisschen Ähnlichkeiten zu, wie hieß das, Linda. Das ist so von den verteilten Programmiersprachen das, was mir am ähnlichsten vorkommt, aufweisen. Weitere Freiwillige sehen wir dann. Also, ich habe erstmal geguckt, was ist eine Programmiersprache. Das ist jetzt direkt aus Wikipedia abgeschrieben. Programmiersprache ist eine formale Sprache. Also, ich meine, wie bei so Wissenschaftlern üblich, man ersetzt den einen Fachbegriff durch einen anderen. Zur Formulierung von Datenstrukturen und Algorithmen, die von einem Computer ausgeführt werden können. Sie setzt sich aus Anweisungen nach einem vorgegebenen Muster zusammen, der sogenannten Syntax. Kann man sich jetzt verschiedene Sachen darunter vorstellen?
Ich glaube, hier ein Beispiel mit dem Schreibfehler.
Nein, das habe ich abgeschrieben.
Okay.
Genau, und meine Definition von Programmiersprache ist halt einfach eine Möglichkeit, schriftlich, ähnlich einer Sprache, einem Automaten synchron oder asynchron mitzuteilen, wie er sich zu verhalten hat. Genau. Und das ist natürlich eine deutlich diffusere Definition, aber meiner Meinung nach ist auch Programmiersprache nicht so wirklich, gerade wenn sie im Entstehen ist, kann man eigentlich nicht sagen, wenn ich jetzt einzelne Tasten drücke, ist das schon eine Programmiersprache. Oder wenn ich einzelne Befehle eingeben kann, die noch mehr oder weniger ohne Syntax wirklich was unzusammenhängend einzugeben sind, ist das schon eine Programmiersprache. Irgendwann mal kann ich dann was mit Parametern eingeben und so weiter. Und irgendwann mal.
Also vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Wir hatten ja mal eine Reihe von Vorträgen, Wireprogramming nannte sich das, wo so seltsame Programmiersprachen vorgestellt wurden. Und da waren jetzt im Wesentlichen so drei Dinge, die man lernt hat, was bei einer Programmiersprache irgendwie typisch ist. Das Erste, was man macht mit einer neuen Programmiersprache, wenn man sie kennenlernen will, ist, man schreibt ein Hello World.
Ja, genau.
Kann deine Programmiersprache Hello World ausgeben?
Kann sie, ja, genau.
Also Hello World hätten wir abgehakt.
Mhm.
Schon halber Weg zur Programmiersprache. Das Nächste ist 99 Bottles of Beer. Also das ist irgendwie so ein amerikanisches Trinklied.
Ja.
Ich kann sie schleifen.
Kann sie schleifen? Ja, kann sie. Das kann sie auch. Das ist sogar eins von den Dingern, die echt spät erst dazugekommen sind. Ach so, genau, können wir das Mikrofon vielleicht dann weitergeben. Also wir überlegen uns gerade, was für Eigenschaften Programmiersprachen haben müssen oder was für Leistungen sie bringen müssen. Das erste ist, man muss Hello World schreiben können, auf irgendeine Art und Weise. Das zweite ist 99 Bottles of Beer, das heißt, schleifen sollen sie können. Und,
ja, und das dritte,
warten wir aufs Mikrofon, aber ich kann mal kurz die Schleifen zeigen.
Ja, also wenn man dann in der Programmiersprache so richtig irgendwie vertraut ist und zeigen will, dass man sie wirklich beherrscht, dann schreibt man sogenannte Quine. Ein Quine ist ein Programm, das seinen eigenen Quellcode ausgibt.
Das ist
in viele Programmiersprachen nicht so ganz einfach. Glaubst du, dass es prinzipiell möglich ist, mit deiner Sprache ein Quine zu schreiben?
In der Programmiersprache ist es schwierig zu definieren, was eigentlich der Quellcode ist.
Okay.
Also, bitte? Eigentlich ist es sozusagen eine Fernsteuerung für verschiedene Dinge, die man in Octave programmieren kann, aber den Formalismus, den kann man im Prinzip in jeder Programmiersprache, die irgendwie ein bisschen Textverarbeitung kann, also Perl zum Beispiel, wird sich da wahrscheinlich sogar eher anbieten als Octave, um das zu realisieren. Nochmal?
Ja.
Ja, ich baue
einen Bot. Was kommt danach?
Ich freue mich, dass ich es gemacht habe.
Prototyp. Und jetzt kann jemand von den Code-Monkeys den Kram in C implementieren.
Nee, also ich sag mal so, das Octave meine, ist schön, um viele Sachen zu lernen. Es
sind ja verschiedene Algorithmen in C++ implementiert. Wie kommst du dann irgendwann den Weg von, du hast einen Prototyp in Octave und du willst irgendwann mal OpenCV einbinden?
Den binde ich dann nicht ein. Normalerweise ist Octave auch nicht wirklich so dafür geeignet. Da entwickelt man Ideen, probiert sie aus und anschließend kann man die dann nochmal programmieren in C++ oder in C# oder in einer, ja, ich sage es vernünftigen Programmiersprache, also in der Programmiersprache, die nicht so eher skriptsprachenlastig ist.
Was ist denn ein Grund, den neu zu implementieren? Ist einfach nur Performance oder ist es dann Sicherheit, dass du den Algorithmus neu baust mit sinnvollen neuen Anforderungen?
Nee, also grundsätzlich, so meine Erfahrung sagt, wenn ich irgendwas Neues programmiere, von dem ich noch nie was gehört habe, dann brauche ich da 2-3 Umrundungen. Also einmal programmiere ich es halt so, dass es funktioniert, dann beim nächsten Mal mache ich Erfahrungen und so ab dem dritten, vierten Mal, da werden nur noch irgendwie Kleinigkeiten ausgebessert. Aber das erste Mal, das zu programmieren, ist vollkommen egal, in welcher Programmiersprache, weil man sollte es sowieso nochmal komplett von vorne, also komplett wegschmeißen und nochmal machen. Meine persönliche Meinung auch, würde ich auch so jedem Programmierer, der auch irgendwelche Maschinensteuerungen macht, empfehlen. Das ist einfach, am Anfang weißt du nicht wirklich, was du machst. Und dann den Code, ja, das ist mein Baby, das kann ich nicht löschen. Und da entstehen echt hässliche Sachen draus. Da kämpft man dann. Also wenn dann ein anderer auf sowas kommt, wo du nur einmal geschrieben hast, es ist fast schon sicher, außer du bist ein Meisterprogrammierer. Ja. Obwohl, dann ist meistens auch unleserlich.
Ja, auch nicht, was du haben willst, wenn du Meisterprogrammierer bist.
Ja, aber mal zum Thema zurück. Ich habe mir da nämlich so eine gewisse Reihenfolge gedacht, wo das dann vielleicht klarer wird. Wir haben, genau, also wenn ich an eine selber geschriebene Programmiersprache denke, dann geht es eigentlich meistens darum, dass ich mit irgendeinem Programm mal anfange, mit einem sehr einfachen Programm, zum Beispiel GGT, das brauche ich noch nie irgendwie zu steuern, da habe ich Eingabewerte, kommt irgendwas raus, fertig. Größter gemeinsamer Teiler. Genau, also im Gegensatz zu KGV, kleinster gemeinsamer Vorgesetzter. Beides zur Navigation durch, egal, das kommt ja irgendwann öffentlich. Genau, die Datenkomplexität nimmt, oder auf der Schiene, die ich mir vorstelle, haben wir irgendwie ganz einfache Programmteilchen, dann wird irgendwas komplizierter bei Funktionsplottern. Wenn ich GNUplot zum Beispiel angucke, das ist, kann man schon beinahe als Programm mit der Programmiersprache interpretieren. Dann ein Graph-Editor, den habe ich mir mal selber geschrieben, da könnte ich mal ein Beispiel zeigen. Der geht jetzt schon ein bisschen Richtung Programmiersprache. Also sobald ich irgendwo einen Editor habe, bin ich eigentlich fast immer schon, entwickelt sich fast zwangsläufig zu einer Programmiersprache. VI ist ja auch Turing-mächtig. Genau, MT. Yep, ich schreibe jetzt gerade einen Graph. Also kann man vorstellen, ich habe jetzt Verbindungsknoten AB, BC, CD und CA hinzugefügt und kann hier das jetzt angeben, ausgeben, wenn ich sage, er soll das mal ein bisschen schütteln. Auf Englisch heißt
die? Sind
Ah, jetzt, sorry. Ja. Genau, also der wackelt jetzt so ein bisschen, das ist bei dem noch nicht sinnvoll, aber wenn ich größere Graphen habe, dann ist es ganz gut, da mal ein bisschen rumzuwackeln, dass er das Layout nicht irgendwo in dem lokalen Minimum hängen lässt. Ich müsste es dann eigentlich aufhören.
Das heißt Minimum, wovon?
Also was man hier sieht, ist jetzt das Spring Force Model von dem Graph. Also ich nehme an, dass jede Kante eine bestimmte Länge hat und versuche, falls die Länge davon abweicht, mit eine gewisse Kraft auf jeden Knoten zu berechnen und gar nicht die Graphen, die Kanten durchdringen sich. Also es geht nur um Abstände von Graphen. Also wenn ich da jetzt irgendwo eine Spiegelung, spielt es wahrscheinlich auch an auf Spiegelung, dass man da das irgendwie verhindern müsste, das wird hier nicht berücksichtigt. Da würde ich auch kein Spring Force Model Layout nehmen, da gibt es dann bessere. Aber was der Graph-Editor jetzt macht, ist eigentlich nicht das Wichtige, sondern ich habe da jetzt ein paar Befehle gegeben. Wenn man anguckt, was der so für Befehle hat, sind es, ja gut, Reihe nach durchgehen. Also du kannst halt sozusagen Anweisungen geben, wie man den Graph irgendwie manipuliert, verändert, wachsen lässt. Aber es sind hier noch keine Strukturelemente jetzt im Sinne von Verzweigungen, Schleifen oder so weiter drin. Aber es sind eben schon Befehle, die Parameter haben können. Wenn ich jetzt das eingeben, ausgebe, was ich bisher eingegeben habe, sieht schon ein bisschen aus wie so, ja, früher Assembler-Code. Also es geht schon ein bisschen Richtung Programmiersprache. Würdet ihr immer dazu stimmen? Also das ist jetzt im Prinzip das Gesamte, was ich bisher eingegeben habe. Add A, B, das B, da habe ich mich wahrscheinlich vertippt, aber da macht er einfach nichts. B, C, C, D, C, A, Leerzeichen. Kanten
dazu, oder?
Ich füge hier Kanten dazu, genau. Also was ich hier habe, das ist jetzt eine Sprache, die den Editor steuert, um zum Beispiel Graphen zu erstellen. Und der steht jetzt auf einer Ebene, wo ja, wo man eigentlich noch fragen kann, ist es eigentlich schon eine Programmiersprache? Also formale Sprache, klar, ja. Und zur Beschreibung von Datenstrukturen, selbstverständlich. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, ich meine, du hast noch keine Schleifen, noch keine bedingten Ausführungen, also da sind wir wirklich noch weit weg von irgendwelchen Programmiersprachen. Also mein, ja, auch XML oder HTML wird als Programmiersprache sozusagen nach der Definition beschrieben, aber in meinen Augen steuert das noch nichts und ist dann nicht wirklich eine Programmiersprache. So. Ich kann zum Beispiel mal gucken, was da rauskommt. Wo haben wir es? Edit dort. Also, das sind wir in dem Editor, ein Texteditor. Der ist jetzt schon ein bisschen mächtiger. Der kann auch zum Beispiel Ifs und Thens und so weiter. Das heißt, der im Grafeditor gar nicht. Der kann keine Schleifen. Nein. Also dieser Editor ist im Prinzip wirklich textgesteuerter, oder such dich durch einen großen gegebenen Graph zum Beispiel. Also eigentlich habe ich den dafür geschrieben, dass ich große, also MATLAB bzw. Octave ist halt für große Matrizen geeignet, große Datenmengen und da durch einen großen Graph sich durchzusuchen, den man noch nicht kennt, dass man da eben irgendwie ein bisschen Struktur angucken kann. Also die Frage ist, wie lange suche ich nach einer Lösung, bevor ich zum Entschluss komme, es selber zu machen? Das kommt natürlich sehr drauf an. Also ich meine, es ist bekannt, dass der AES zum Beispiel oder irgendwelche, letztens haben mich halt interessiert irgendwelche Postquantum-Kryptographie. Und die zu programmieren, das werde ich nicht suchen, ob es schon andere gemacht hat, weil ich möchte es ja deshalb machen, damit ich was dabei lerne. Das heißt, es kommt komplett drauf an, auf das Problem. Das kann man nicht sagen. Und wenn ich natürlich dann irgendwas Hochoptimiertes will, dann werde ich nicht so überheblich sein und meinen, ich könnte es besser machen als alle anderen. Dann werde ich natürlich versuchen, was zu suchen, das schon da ist. Oder ich meine, du kannst einfach so sagen wie mein ehemaliger Chef, du wirst als Zwei-Mann-Abteilung nicht gegen eine Entwicklungsabteilung von 200 anstinken können. Gehst halt zu denen und holst da irgendwas. Aber wir sind wieder...
Die jede Frage war, was ist dein üblicher Weg, wie du Software suchst? Suchst du auf github.com, suchst du auf freshmeet.org, SourceForge? Wo suchst du Bestandssoftware, bevor du sagst, es lohnt sich nicht, ich mache den Kram selbst?
Ich würde sagen, der erste Einstiegspunkt ist typischerweise Google. Ja, dann die ganzen üblichen Verdächtigen, aber eher dann noch irgendwelche Foren, wo man gute Schlagwortsuche hat, also Stack Overflow, kann ich empfehlen, dann Code Guru, sowas.
Stack Overflow habe ich jetzt ein paar Mal enttäuscht. Also ich denke eigentlich viel über Stack Overflow, wo es die komplett versagen ist. C-Präprozessor-Makros, da sind sie total schlecht drin. Cross-kompilieren können sie gar nicht.
Ja, es gibt so ein paar
Themen, wo die einfach total versagen.
Ich würde auch überhaupt nicht behaupten, dass es, andersrum, ich würde sogar behaupten, es gibt kein einziges Forum, das alles abdeckt. Du musst einfach so ein bisschen Gespür dafür kriegen, wo man was findet. Und das sehe ich auch so. Also
würdest du deine Quellen offenbaren, damit ich ein paar Sachen abschauen kann, wo du gerne suchst? Und was du dort suchst?
Ach so, das können wir gern nach dem Vortrag machen. Okay, also das war jetzt ein kleiner Ausflug in ein kleines Beispielchen, das eben, wo ich meine, das ist gerade eine Grenzfrage, ob das Programmiersprache ist oder nicht. So, und dann, mein typisches Beispiel von gewachsenen Programmiersprachen ist so Stapelverarbeitung, Batch. und so weiter. Alles, was in die Richtung geht. Ich meine, das, was ich hier gehabt habe, hätte man eigentlich auch zeilenweise ausführen können, ohne jegliche Strukturelemente. Und dann kommen halt irgendwann mal Verzweigungen dazu. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Faden wieder finde. Genau. Und wenn ich jetzt sowas geschrieben habe, wie diesen Graph-Editor, dann sieht es fast immer so ein bisschen aus, dass das Computerprogramm startet, fragt nach einem Input, also Text-Dollar, das gute alte Basic, das heißt, das ist ein String. Ich warte also eine String-Eingabe. Dann im einfachsten Fall, solange der Text nicht sagt, ich soll das Programm beenden, soll er eben je nachdem, was in dem Text drin steht, irgendwelche Fälle ausführen oder andernfalls irgendwas anderes machen. Hoppala. Ah, das war falsch. Der ist schon negativ. Genau. Und ich habe dann hier ja, im Prinzip schon so eine Möglichkeit, mich mit dem Computer zu unterhalten. Also viel mehr als Input, while, ganz viele Cases, otherwise, and while und dann wieder zum Input springen. Also da müssen wir eigentlich da noch einen Input vom End while machen, damit sich das T-Dollar auch irgendwann mal verändert. Das ist im Prinzip schon eine primitive Kommandozeile. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier das Input raus und lese die einzelnen Zeilen, die hier jeweils reinkommen würden, aus einer Textdatei, dann habe ich einen Interpreter. Wenn ich dann hier noch vorne nicht Switch T-Dollar mache, sondern das T-Dollar noch irgendwie zerlege, zum Beispiel das Einfachste wäre, dass es wie beim Assembler ist immer ein Kennzeichen, dass der Befehl immer am Start stehen muss, dann wäre der einfachste Interpreter in dem Fall, nimm alle Zeichen bis zum ersten Leerzeichen raus, schieb die in ein zweites Textvariable, switche die und kann dann im Nachhinein, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich habe hier irgendwo add A, B eingegeben, das funktioniert dann so, er hat das Schlüsselwort add, dass er irgendwas dazufügen soll, alles was dahinter ist, ist ein Parameter und wird dann innerhalb vom add nochmal weiter interpretiert. Und damit habe ich im Prinzip einen Interpreter geschrieben, mit dem ich schon richtig Schlüsselwörter mit Parametern übergeben kann. Ja, genau. Also ein Parser, der eben was sehr Primitives, eine sehr primitive Sprache sprechen kann. Genau. Genau, so typische Sachen, wo als Schlüsselwörter mit irgendeinem kleinen Textstring dahinter ist, in Batch zum Beispiel Go irgendwo hin oder Delete irgendwas. Und dann kommen irgendwann mal, wenn man dann sich daran gewöhnt hat, mit dem Programmchen zu spielen, irgendwann noch Strukturelemente dazu, wie if, for, while. Wobei da auch der erste Übergang meistens dann bedingte Anweisungen sind. Also ich sage noch nicht, ich habe jetzt ein if, irgendeine Bedingung, dann mach irgendwas anderes, sondern ich habe dann vielleicht ein bedingtes Löschen oder einen bedingten Sprung, das wäre das Einfachste. Also Go, und das Go, das fragt dann in irgendeinem Register oder in einer anderen, in einer bestimmten Variable nach, soll er den Sprung jetzt machen oder wohin soll er den Sprung machen? Also rein von der Entwicklung her, von der Programmiersprache, ist das eigentlich so das Einfachste, wie man überhaupt Struktur machen kann.
Vom MATLAB auf ein Register?
Go überhaupt nicht. Also das ist jetzt ganz, ganz losgelöst von MATLAB. Das hat mit dem nichts zu tun. Also ich würde...
Go ist aber wie Go-To.
Ja, Go-To. Ja, oder Jump, oder also... Irgendwas, ja genau. Nicht die Programmiersprache Go und auch nicht das Spiel Go. Also es geht um GoTo, genau. Also GoTo zu einer Programmzeile ist Basic oder Einfache oder Fortran und GoTo zu einem Label bei Batch oder GoTo sonst irgendwas. Es gibt auch Programmiersprachen, die benutzen da ein Come From. Kann ich nicht empfehlen. So, und jetzt sozusagen, wir haben jetzt die Reise gemacht von, wie kommt man so zufällig zu einer Programmiersprache, wie entsteht eine Programmiersprache. Und jetzt würde ich gern den Kalender vorstellen. Und zwar hat es so um das Jahr 2000 angefangen. Da habe ich irgendwann mal gemeint, ich bräuchte jetzt auch einen Planer, einen Kalender. Und der soll eigentlich nichts anderes machen, als Daten, als Termine zu speichern. Und ein Eintrag in diesem Kalender ist sozusagen eine Zeile, beziehungsweise Zeile ist Eintrag, also eine Einheit, Knoten, wie auch immer, ist immer durch eine Zeile definiert und heißt zum Beispiel Termin, Bindestrich, morgen früh Rucksack packen, ja genau. Mhm. Ja. Und das war so ein Programmchen, das sozusagen alles gemacht hat, mit dem auch Synchronisierung von verschiedenen Dingen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so durch eine ganze Liste von Einträgen durchzugehen und bestimmte Termine aussortieren oder auf Aktualität prüfen, ist doch etwas komplexer. Das lagere ich aus in ein Programm, das heißt Name ist auch, ach so, gewachsen. Genau, und an dem kann man jetzt ein bisschen erkennen, wie es gewachsen ist, genau. Also am Anfang hatten wir einfach nur Termine gehabt und das Programm hat nichts anderes gemacht, als durchzugehen und Termine, die in der Vergangenheit sind, zu löschen bzw. auszugeben, die gerade aktuell sind. Da ist lang nichts passiert und irgendwann habe ich gemerkt, es wäre toll, wenn auch bei bestimmten Terminen eine Glocke ansteuern könnte. Und dann haben wir fast schon eine verteilte Programmiersprache gehabt, weil ich konnte dann ein Eval-Befehl definieren. Und Eval zu einer bestimmten Zeit, Alarm, würde dann Alarm auslösen. Ich war sozusagen so wie viele Programmierer, die sagen, ich möchte mir nicht einen Parser programmieren, sondern ich nehme einfach einen Interpreter, der sowieso schon da ist. Und damit dann riesige Sicherheitslücken natürlich einbauen. Genauso, also wenn ich hier jetzt statt Termin irgendwas eingebe, Eval, Datumstring, Alarm, dann wird es zu diesem Zeitpunkt ein Piep auslösen. dann irgendwann mal war eine Alarm, die in MATLAB ein Piep macht. Ja, genau. Das ist, glaube ich, 10 Sekunden. Das ist schon lang her. Und dann, genau, wäre dann auch gut, wenn die Termine, das war ja irgendwann mal ein verteiltes Programm. Ich kann mal verschiedene Termine angucken. Das der Vorteil von dieser Struktur, dass alles sozusagen in eine Zeile geschrieben wird, also jede Anweisung oder jede Eintrag eine Zeile. Wenn ich zwei Dateien habe, zwei Rechner habe, auf denen verschiedene Termine sind, es ist einfach, die zu mergen. Ich nehme sie einfach zusammen, sortiere sie nach Alphabet und schmeiße die doppelten raus. Fertig. Zu löschen ist das schwieriger. Wenn ich es auf einem Rechner lösche, ist es am anderen immer noch da. Nach dem Merge ist es wieder da. Deshalb habe ich dann ein Cancel eingefügt. Also man kann dann Termine einfügen, Anweisungen, also Eval und Cancel. Und das war dann lange Zeit so. Dann Conditional, also irgendwas Conditional ausführen. Da kann man dann ein Who am I programmieren auf Octave. und das liefert dann irgendwelche Daten über deinen Rechner. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich bin, falls ein bestimmter String da enthalten ist, also zum Beispiel Computer 11, dann wird es ausgeführt. Und damit kann ich dann sagen, ich mache eine Anweisung, die verbreitet sich zwar auf allen meinen Rechnern, aber sie wird nur auf dem Computer 11 dann irgendwann mal ausgeführt. Also ich kann das sozusagen anweisen. Na, NBT-Stat gibt es auf Windows 10 glaube ich nicht mehr. Also das ist wie auch immer. So, dann assoziativ, das ist dann sozusagen, wenn ich in einem bestimmten Termin einen Text finde, soll er bitte noch was anderes hinzufügen. Das war dann so das, falls ich irgendeinen Termin habe, den ich oder irgendwas tun erledigen will, dass ich in Ulm erledigen will und ich weiß, dass ich in dem Termin dann irgendwann mal Ulm reinschreibe, dann poppt genau das zum gleichen Termin auf. Auch ganz nett. So, und jetzt wird es langsam verteilt. Und zwar... Okay, also das ist jetzt sozusagen, also was können wir jetzt? Jetzt können wir im Prinzip an jedem Rechner, der beteiligt ist, einen Befehl eingeben für einen anderen Rechner, beziehungsweise da ist also User auch drin, falls ein bestimmter User dann anmeldet und da wird es dann ausgeführt. Ja, wir können allerdings noch keine Daten übertragen oder sonst irgendwas. Und da kommt jetzt dann das ins Spiel. Das war eigentlich eher mal so ein Spaß, das zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Evaluation with Acknowledgement. Das heißt, ich kann eine Anweisung eingeben, die dann nur einmal ausgeführt werden soll auf dem gesamten System. Es war eher so, ja, ich mache irgendwas Kompliziertes oder mehrere komplizierte Sachen und die sollen halt nicht den ganzen... das ganze Netzwerk lahmlegen und auf jeden laufen, sondern nur einmal. Wie das realisiert wird, ist folgendes. Mindestens. Das heißt, mindestens einmal soll es ausgeführt werden. Also wenn du einen Netzsplit dann hast, dann soll es auf beiden mindestens einmal ausgeführt werden. Funktioniert folgendermaßen, wird mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit ausgeführt, falls einmal dieses Ausführprogramm aufgerufen wird. Und falls es ausgeführt wird, wird das Ergebnis gespeichert, in der gleichen Zeile angehängt und beim nächsten Sync wird sie dann übertragen und falls beim anderen noch nicht ausgeführt wurde, wird dann, also genau, muss man noch dazu sagen, beim Mergen wird immer, wenn eine Zeile und eine Teilzeile ist, die Teilzeile gelöscht. Das heißt, wenn ich an die Zeile irgendwas anhänge, verbreitet sich immer die längere Zeile, die kürzere fällt irgendwann mal runter. Und damit habe ich dann, hoffentlich verbreitet sich dann das Ergebnis schneller, als dass es nochmal irgendwo anders ausgeführt wird. Und damit haben wir dann sowas, es wird mindestens einmal ausgeführt, vielleicht auch zwei, dreimal, aber auf jeden Fall garantiert mindestens einmal. So, auf diesem Stand bin ich dann relativ lang stehen geblieben. Es gab dann irgendwann die Möglichkeit aus dem... Achso, das gibt einfach das, was in dem Eintrag hinterm Doppelpunkt steht. Was haben wir denn hier gehabt? Weiter an Octave. Also das ist sozusagen das... Das ist mit einem irgendeine Anweisung, mit einem, ach, wir sind im Kredit schon drin. Ein Versport zum Beispiel, das heißt Termin. Also das ist in Ziffern. Warum passt, was habe ich jetzt eingegeben? Ach, da oben steht es. Ich habe mich noch selber nicht gefunden.
Völlig unklar, was du gerade machst.
Mir auch. Also ich habe jetzt hier eingegeben eine neue Zeile. Ich habe gesagt, morgen Vesper. Das heißt, es wird übersetzt in 2016, 15.11., 9 Uhr, Vesperzeit und irgendwelche Sekunden dahinter, die sind undefiniert oder zufällig. Ich kann es auch noch mal schöner darstellen. Also dieser Termin ist jetzt...
Vesper ist eine bestimmte Uhrzeit, die du vordefiniert hast.
Ja, genau.
Und morgen ist halt morgen und das
Dienstag. Genau, das ist die und dieser Datumsstring ist sozusagen allen Einträgen gemeinsam. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Termin ist um die Uhrzeit oder Evil heißt ausführen um die Uhrzeit. EAC heißt dann ausführen ab dieser Zeit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Ah, okay, so lange sind wir uns klar.
Mhm.
Aber das reicht sich doch jetzt nicht dein Kalender, oder?
Was? Das da?
Also
das, nee, das ist nur ein Editor, der halt auch diese Einträge erzeugen kann.
Also der interpretiert auch dieses Fastball und so.
Ja, genau, der kann das auch. Okay. Machen wir das wieder weg. So. Und jetzt, genau, ist
dann eine gemeinsame Codebasis, der Editor und der Kalender, oder hast du das zweimal programmiert, oder wie ist das?
Ah, nee, der Editor, der erzeugt diese Einträge, beziehungsweise können andere auch, andere Programme auch die Einträge erzeugen, und dieser Interpreter, der dann die Termine verwaltet oder löscht oder ausführt, das ist dann ein eigenes Programm, das nicht unbedingt alle diese Sachen erzeugen kann.
Der schreibt das in eine Textdatei, die irgendwo auf der Festplatte liegt.
Genau, so kann man sich vorstellen.
Alle wissen, welche verwenden gleiche Textdatei.
Ja, genau. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kommen wir mal sozusagen dazu. Das sieht man jetzt. Ich kann jetzt mit Acknowledgement ausführen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe wieder so einen Eintrag und in dem hat es eine ID und irgendeine Anweisung. In dem Fall A gleich 3. Also so, ich möchte Variable A 3 zuweisen. Und das soll jetzt als einfaches Beispiel dienen für eine verteilte Anwendung. Also es ist vollkommen egal, welcher Befehl auf welchem ausgeführt wird. Er macht jetzt die eine Zeile weist der A3 zu, die zweite weist der B4 zu. Dann in der dritten Zeile wird die beiden IDs genommen, also die beiden Ergebnisstrukturen sozusagen, die werden gemerged. Und weil dann in der gemerzten Struktur A und B vorhanden sind, kann ich dort C gleich AB, also dem C A plus B zuweisen und das dann sozusagen als ID 3 kennzeichnen. Und in der vierten kann ich dann nochmal 4 dazu rechnen, also irgendwas halt. Das heißt, ich kann sozusagen ich könnte jetzt hier auch bei einem Rechner sagen, mach eine bedingte Anweisung auf einem bestimmten Rechner, lies ein bestimmtes Verzeichnis aus und speichere es hier in dieser Zeile und irgendwo am anders da sammle ich dann alle Ergebnisse zum Beispiel zusammen oder irgend sowas. Und das möchte ich jetzt mal demonstrieren, wie das dann funktioniert. Das war das, was ich gerade hier erzeugt habe. Also das ist eine das EAC Demo. Das ist ein Demo für Eval with Acknowledgement. So. Wird einmal ausgeführt, also mit einer geringen Wahrscheinlichkeit wird es ausgeführt, das heißt, passiert erstmal noch nichts. Muss man ein paar Mal machen, irgendwann passiert dann was. So, und jetzt versucht er. Genau, jetzt versucht er, das da auszuführen, stellt fest, ID1 und ID2 sind noch nicht vorhanden, macht also erstmal nichts. Also man könnte jetzt auch einfach versuchen, einen Graph zu erstellen, was in welcher Reihenfolge ausgeführt werden muss, aber hier ist eigentlich eher Wert drauf gelegt, es möglichst einfach zu machen und nicht möglichst schnell. Irgendwann wird schon was passieren. Also wenn das jetzt zu lang dauert, kann ich das auch automatisiert ausführen. So. Also was er jetzt macht, es gibt hier, wenn man schnell hinguckt, das ist so eine Struktur, da steht jetzt eine Prozess-ID drin und jetzt lassen wir es einfach mal durchfahren. Also es wird schon weniger, das noch übrig ist, was auszuführen ist. Da hat er jetzt A3 zugewiesen. Ach so. Da hat er jetzt A3 zugewiesen, schon zu spät. Das müsste dann langsam durchreichen. Ich gehe dann am Ergebnis durch, was das eigentlich bedeutet. Also er schaufelt da immer sozusagen zwischen Octave-Strukturen, macht dann eine XML-Struktur draus, daraus wieder so eine Art Baum-Serializer-Struktur. Und am Schluss sucht er dann alles zusammen und dann müsste ja rauskommen A plus B, ich weiß nicht mehr, was genau war. A war 3, B gleich 4, dann war es C gleich 7 und dann nochmal 4 dazu, dann kommt irgendwo 11 raus. Genau. Und was ich jetzt gemacht habe, also was ich vorher von Hand immer wieder probiert habe, das hat er jetzt einfach automatisch hintereinander gemacht. Und das ist das Ergebnis. Das wollen wir jetzt ein bisschen schöner angucken. Also man kann jetzt zum Beispiel hingucken, ich habe jetzt jeweils eine Zeile aufgesplittet, also die ID4, also das letzte Ergebnis war diese Anweisung hier, bis hierher, dann kommt acknowledged, also der Befehl wurde ausgeführt und das Ergebnis ist dann folgende Struktur, in A steht 3, in B steht 4, in C steht 7, also war 3 plus 4. Und irgendwo steht dann wahrscheinlich nochmal 11. Ja, D, genau, da unten ist 11. Und wenn man dann zurückgeht, die einzelnen Zeilen, also zum Beispiel im ersten, wo wir A1 zugewiesen haben, da steht halt dann in der Struktur drin A1. Und ein paar Variablen, die für die Serialisierung notwendig sind.
Warum wird das überhaupt ausgeführt? Die Zeit ist noch gar nicht da. Da heißt doch irgendwas von 21:05, oder?
Müsste eigentlich 14. 21:05, ja genau. Und jetzt ist 21:09, das stimmt schon. Also als ich das erzeugt habe, diese Anweisung, wurde die aktuelle Zeit eingetragen. Das heißt, wird dann auf jeden Fall, also die aktuelle Computerzeit, damit ist das dann, wird es dann ausgeführt. So, also wir können jetzt...
Weil du keine Zeit angegeben hast.
Weil das in dem Demo halt so definiert ist. Also. Ja, genau.
Stand irgendwo ein Jetzt oder so.
Ja, genau.
Das heißt,
kann man mit jetzt, also diese Übersetzung von Text auf diesen Datumstring, das habe ich recht ausführlich ausgebaut, also da kannst du relativ in Klartext hinschreiben. Da kannst du also nächste Woche geht es nicht, aber sozusagen im Dezember, Montag oder zweite Woche im Dezember am Montag oder so weiter, das kann man alles mehr oder weniger in Klartext reinschreiben. Und da spuckt er dann so einen String aus. Aber jetzt gibt's Ostern gibt's nicht. Was ist? Ach, meine Uhrzeit. Ja, ich glaube, ich krieg doch mehr als 20 Minuten voll. Das ist
lauter Dinge machst, die mir nicht verstehen, weißt du?
Ach so, ja.
brauchen wir mal sowas.
Ja, nee, das ist mir ganz recht. Das ist auch für mich ein bisschen. Das ist auch das erste Mal überhaupt, dass ich das irgendwie versucht zu erklären. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Okay, wir sind jetzt so weit, dass wir. Dass wir wissen, wie das Evervis Acknowledgement funktioniert. Das Rausholen von einer anderen, von der Information aus einem anderen Eintrag funktioniert mit diesem Befehl, also ttext3 und der Source-Prozess-ID, also das, was wir gerade eben sozusagen immer als PID abgespeichert haben. Also er versucht dann zum Beispiel hier in der Zeile das Ergebnis von ID 3 rauszuholen, wird dann als ID 4 abgespeichert und ID 3 war hier und da ist dann C, A und B gespeichert und da irgendwo in der Struktur drin. Genau, das heißt, wir können jetzt wirklich verteilt programmieren in dem Sinne, dass wir Daten speichern, Daten synchronisieren, Daten übertragen und wieder verschiedene Ergebnisse von verschiedenen Rechnern zusammenfassen zu einem. So, und jetzt wäre es aber vielleicht noch interessant, sozusagen einen fertigen Source-Code oder Quellcode, wie auch immer, eine stehende Anweisung zu machen. Also was das Acknowledgement macht, ist ja sozusagen, es frisst irgendwas zusammen, verarbeitet und speichert es in sich selber als Ergebnis ab. Und das war's. Das könnte ja sein, ich würde gern irgendwas definieren, das wie so ein, ja, da kommt irgendein Datum rein und sobald es da ist, soll es ausgeführt werden. Und das habe ich dann mit eval continuous abgebildet. Das war's, glaube ich. Genau. Also stellt man sich mal vor, ich erzeuge auf einmal dieses Evervis Acknowledgement, Input Number, x gleich 3, und anschließend soll er dann die Input Number irgendwie nehmen und davor added abspeichern und das halt wirklich y gleich x plus 4 nennen. Ich könnte auch x gleich x plus 4 machen, also das muss nicht unbedingt eine andere Benamung sein, der Variable. Und wenn das erledigt ist, dann sozusagen auch nochmal 7 dazu. Und damit haben wir dann sozusagen Channels definiert. Ich versuche es mal mit Bildchen zu malen. Also ich habe dann, dass das EAC macht mehr oder weniger Folgendes. Ich habe irgendwelche Daten, die werden zusammengefasst über eine Funktion und dann sozusagen zu, ja, die zerstört sich anschließend selber, macht irgendwie ein großes F draus. Und das e-continuous kann dann aus einem oder mehreren, ich nenne es mal nur aus einem, durchschleusen eine Funktion und macht dann irgendeinen A-Strich draus. Und wenn dann nochmal ein Datum kommt, dann kannst du dann nochmal einen B-Strich draus machen. Also ich kann sozusagen auf die Art und Weise ein Programm schreiben, das wirklich was ausführt und darauf wartet, dass irgendwas Neues kommt. Jetzt wollen wir das mal gucken, was da passiert. Sorry. Ah, das ist jetzt noch überhaupt nicht auf dem zweiten Rechner, das ist sozusagen, also was hier jetzt in der Schleife ausgeführt wird, ist normalerweise viel, viel langsamer. Also es wird einmal ausgeführt, nach jedem Synchronisieren. Das heißt, das wird halt jetzt 20, 30 Synchronisierungen dauern. Also das kommt drauf an, im Minutenbereich, im Tagesbereich, im Wochenbereich. Also das ist wirklich die Basis, ist eigentlich ein Kalender, der natürlich bei Rechnern, die jetzt direkt nebeneinander stehen, öfters synchronisiert werden. Aber normalerweise sind es auch. Ja, genau. Und da können wir jetzt mal gucken. Wir haben immer noch die beiden Anweisungen unverändert, die Continuous. Er sucht nach einer Input-Number, sagt da for added und 7 multiplied, und da müssten jetzt eigentlich bloß zwei Ergebnisse sein. Also die Input-Number x gleich 3 wurde irgendwann ausgeführt, sodass genau. Aber ich stelle es vielleicht doch wieder als, warte mal, bisschen anders da, so. Also die Input-Number x gleich 3 wurde irgendwann ausgeführt, sodass es verfügbar ist. Dann hat der da die Input-Number gefressen, for added, zurückgeliefert, und da müsste dann y gleich 7 stehen. Da unten, genau. Und dann das letzte auch nochmal. Das heißt, ich könnte aber jetzt genau zu dieser Eintragssammlung, also zu C2, noch einen zweiten Eintrag hinzufügen, der auch Input Number heißt, und ein paar Mal durch den Executor jagen, und der wird dann trotzdem wieder for added und 7 multiplied machen mit einem anderen X. Also, weiß ich nicht, soll ich mal vorführen? So, machen wir hier ein. Jetzt x gleich 9. Und.
Jetzt zeige ich das jetzt.
Ja, genau. Das mache ich auch jetzt absichtlich dazu. Also, ich hätte es auch weglassen können. So. Also, okay. jetzt ist sozusagen das, was defaultmäßig drin passiert. So, PID gleich, was war es? Input Number.
Wofür steht das I?
Welches I?
Ganz vorne.
Also einfügen. Das ist das ist jetzt im Editor wiederum Insert eine bestimmte Line.
Das ist jetzt gar nicht der kalendrische Editor.
Ja, genau. Also Kalender an sich, der ist eigentlich so ein Sammelsurium von lauter kleinen Programmchen. Das ist nicht wirklich ein. Also der Editor ist sozusagen Anzeigemöglichkeit von dem Kalender. Es gibt der Kalender an sich, kann man eigentlich nicht so direkt
woher
angucken.
Weiß der Editor, in welcher Datei das ist gespeichert?
Achso, ich bin gar nicht in der Datei, sondern ich bin jetzt gerade in Variablen in Octave.
Ich dachte, der Kalender sei in der Datei.
Die Kalenderinformationen können in der Datei gespeichert werden.
Also die sind jetzt gar nicht in der Datei.
Die sind jetzt gar nicht in der Datei.
Ah, okay.
Ich bin jetzt ganz nur im Workspace, genau. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da hinten mit Strichpunkt abschließen muss oder nicht, aber machen wir mal. So, also das heißt, er wird jetzt versuchen, eine neue Input-Number anzugeben, und zwar x gleich 9. So, wir haben jetzt T3. Wenn
es zu lang war, schneidet der Editor ab, oder
wie? Ja, genau. Kann ich allerdings einstellen, dass es nicht abschneidet.
Ja, bestimmt.
So, und jetzt machen wir wieder. Also, das ist sozusagen wie so eine Art Simulation. Übertrag's immer, synchronisier's und so weiter, bis 12-mal nichts mehr passiert ist. So, und jetzt müsst ihr dann irgendwann versuchen auszuführen. Neuen Input-Number, jetzt hat er es eingefügt. Und das merkt er wohl, ja, es gibt wieder eine Input-Number, also versucht er die auszuführen und macht dann sozusagen genau das Gleiche, das, wo die Anweisung, die sozusagen aus zwei Zeilen besteht, das ist i continuous, wendet er jetzt da drauf an. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich gucke bloß gerade durch, was wir jetzt alles haben. Genau, verteiltes Löschen ist gar nicht so einfach, aber das überspringe ich jetzt. Ach, genau. Ja, im Prinzip sind wir dann jetzt durch. Also was können wir jetzt auf die Art und Weise? Wir können natürlich auch hier, was ich hier gemacht habe, war jetzt sozusagen zwei solche Funktionen, das sind die iContinuous zu verknüpfen. Strich, Strich. Und kommt dann so über mehrere Zwischenstationen zu einem Ergebnis. Wobei, das kann natürlich auch, ich meine, der kann dann auf jedes Ergebnis, das jemals das noch im Speicher ist, zugreifen. Das heißt, ich kann da auch beliebige Verzweigungen oder Datenflussgrafen aufbauen. Und damit haben wir dann im Prinzip eine beliebige verteilte Struktur. Das performt natürlich für irgendwelche Großrechner äußerst schlecht. Weil es muss ja in jedem Schritt irgendwie ein Sync ausgeführt werden. Da gibt es auch noch viel Optimierungspotenzial, aber im Prinzip haben wir jetzt auf die Art und Weise eine verteilte Programmiersprache erzeugt. Und zwar mehr oder weniger zufällig. Wenn ich jetzt zurückgehe, also ich habe mal recherchiert, was sonst so gibt, was ähnlich funktioniert. Da gibt es die Programmiersprache Lindar, heißt die, glaube ich. Hat von der schon mal jemand was gehört? Ja, ja. Okay, also ich glaube zumindest, dass Lindar heißt, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Und da gibt es in einem Tupelraum gibt es da Tupel, die jeweils aus einem Vektor bestehen, aus einer geordneten Menge von Variablen. Die Variablen können Strings sein, können Zahlen sein, das können selber auch nochmal Arrays sein. Also im Prinzip beliebige Dinge. Und es ist so, dass jeder beteiligt, das ist dann ein verteilter Speicher, als verteilter Speicher realisiert. Jeder Teilnehmer kann so ein Tupel einfügen. Jeder teilnehmende Rechner kann ein Tupel rausnehmen bzw. bearbeiten und wieder aufgrund dessen dann einen neuen einfügen, was im Prinzip ähnlich ist wie unsere Einträge jetzt im Kalender, nur dass beim Kalender eben die Struktur irgendwie Kennung, dann Zeichen, String und anschließend Anweisung bzw. Verweis auf einen anderen ein bisschen anders standardisiert ist. Also hier kann ich natürlich auch verweisen auf einen anderen Tupel, aber genau, also hier kann ich auch verweisen auf einen anderen Tupel, aber das muss man sich halt dann selber zurecht friemeln. Ja, damit wäre ich dann mit meinem Kurzvortrag durch.
Also ich möchte mal eine kleine Behauptung aufstellen.
Ja?
Nämlich erstens ist es keine Programmiersprache. Also sagen wir mal so, ist es nur deswegen eine Programmiersprache?
Also meine Behauptung ist, das ist keine Programmiersprache, das ist nur deswegen eine Programmiersprache, weil es Dinge ausführen kann, die MATLAB kann. Und ich meine, MATLAB an sich ist ja schon Programmiersprache, also ich meine, insofern, okay.
Ja, also Es ist eigentlich nicht mal eine Skriptsprache, das ist eigentlich auch Richtung diese Lynda, das ist eigentlich nur ein Aufsatz auf eine Programmiersprache zur Koordinierung von irgendwelchen Ausführungen auf verteilten Systemen. Mhm. Also es ist das, was ich jetzt hier beschrieben habe, hast du eigentlich gut verstanden, es ist keine Programmiersprache an sich, sondern nur ein Aufsatz, dass irgendwelche Einträge verteilt sind.
Es sind Hilfsfunktionen, die man zur sagen, Verteilung dienen.
Ja.
Wobei die eigentliche Verteilung ja auch nicht irgendwie da in der Programmiersprache drin ist, sondern die geschieht halt durch irgendeine Art von, ich weiß nicht, Cronjob oder sowas, wenn genau. Halt die Rechner sich säet, dass sie dann irgendeine Textdatei austauscht.
Ja, genau.
Und alles, was da drauf aufbaut, das sind dann halt diese Funktionen.
Ganz genau, ja. So kann man es sehen. Ja. Also es ist klar, Programmiersprache, man hätte es natürlich jetzt auf die Spitze treiben können und hier auch nochmal sagen, ich habe hier spezielle Anweisungen. Also auch die Anweisungen innerhalb vom Kalender sind noch welche, die ein bisschen über das übliche Octave hinausgehen, aber das wollte ich jetzt nicht. Also zum Beispiel, ich kann jetzt innerhalb von vom Kalender wieder eine Anweisung geben, dass er eine neue Zeile einfügt, also sozusagen einen neuen Eintrag anlegt. Wie war der jetzt? Da sind wir wieder. Genau, da gibt es dieses Addline. Ausdruck und das heißt so viel wie addiere eine bestimmte Zeile dazu. Das ist wieder so eine Art Steuerung aus einer bestimmten Anweisung raus über eine Octave bzw. MATLAB Ausführung wieder einen neuen String zu erzeugen, neuen Eintrag zu erzeugen. Also es tut schon was, es ist nicht eine reine Verwaltung, aber das eigentliche Arbeitspferd ist tatsächlich Octave. Das ist
ich überlege mir halt, dass das, was wir vorher so genannt haben, Hello World Ausgabe, Schleifebauer und das mit dem der eigene Quelltext Ausgabe, lassen wir mal, aber die Schleife, die kommen ja auch bloß aus dem MATLAB, oder?
Nee, nicht unbedingt. Also Schleifen, du kannst natürlich sagen, eine Anweisung soll eine Schleife enthalten, dann ist es tatsächlich nur eine Schleife. Aber du kannst auch zum Beispiel sagen, du willst jetzt eine Schleife hier programmieren, dann wird es sowas zum Beispiel, glaube ich. Also ich kann dann eine Schleife programmieren, indem ich, also das ist eine Schleife, bei der ich eine Loop-Schleife, bei der ich schon vorher wissen muss, wie oft sie ausgeführt wird. Mhm. Und dann kann ich sagen, ich will sozusagen auf bestimmten Source-ID, also mit bestimmten Eingabewerten arbeiten, das Ergebnis von eine
ID. Das ist also wieder eine neue Funktion, die man bisher noch nicht gesehen hat.
Ja, genau.
Okay, dann ist klar.
Genau, also das ist so, ja. Ja klar, ich meine, wenn ich da jetzt alles, was da ist, erkläre, ich meine, das, wie gesagt, ich habe da irgendwo 2000 angefangen und da ist halt so alle paar Jahre mal ein paar Programmchen dazugekommen. Das dürfte schon relativ umfangreich sein. Aber die Idee, die dahinter ist, ist dann, mach aus einer Schleife, die zum Beispiel n mal durchgeführt werden soll, n Anweisungen. Die werden dann verteilt, geschickt, werden irgendwann mal ausgeführt und sobald alle ausgeführt bei einem Rechner zusammenkommen, also die müssen ja sozusagen immer wieder über synchronisiert, kann man sich vorstellen, irgendwie so eine Wolke, ich schicke da 1000 Anweisungen raus und die werden irgendwo ausgeführt, die Ergebnisse verbreiten sich auch irgendwo und irgendein Rechner hat als erster alle Ergebnisse gesammelt. Und der hat dann wiederum enthält dann wiederum eine Anweisung, die dann alle einsammelt. Also das war zum Beispiel ein solches Demo. Da steht jetzt, dieses EAG4 drin. Er soll da irgendwas 1 bis 7 mal ausführen. Die Laufvariable soll er durch 1 bis 7 ersetzen und dann kommt sowas raus. Also er hat dann jetzt eine Schleife, die eigentlich 7-mal durchlaufen werden soll, in 7 Anweisungen aufgesplittet und in eine zusätzliche Anweisung, die wiederum alle Ergebnisse zusammensammelt, falls sie dann da sind, und das dann als Ergebnis in der ID 1 verpackt. Also es ist nicht wirklich eine Schleife, aber man kann damit so verteilt schleifen. Aber ich meine, so werden auch bei dem MATLAB, da gibt es so eine, wie heißt das, dass irgendwelche Sachen verteilt ausgeführt werden, par vor, genau, parallel vor. Und da kannst du uns auch sagen, mach eine parallele Vorschleife. Und da ist auch zum Beispiel nicht garantiert, dass er jetzt 1 bis 100 in der Reihe 1 bis 100 durchführt, sondern er macht halt auf jeden Fall alle Schleifen einmal durch. Aber auf welchem Rechner das dann tatsächlich passiert, weiß man nicht. Und am Schluss wird es dann wieder gesammelt. Also ich glaube, da gibt es rein vom Prinzip her, wenn man sowas verteilt machen will, nicht wirklich eine vernünftige Alternative. Eine Schleife dann mit Break verlassen im verteilten System, kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, wie man sowas realisieren könnte, sinnvollerweise. Genau. Noch Fragen? Sonst dürft jetzt der Markus. Wo ist er denn? Ah, okay. Ja, genau. Keine Fragen mehr? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.